Jedes Mal, wenn du was zu dir nimmst, egal was es ist, dass du Schmerzen hast.
Ja.
Auch wenn du Wasser trinkst.
Ja, das kommt auf die Menge an. Ich kann jetzt mal so ein paar Milliliter Flüssigkeit trinken oder auch kleine Mengen essen, aber...
Was würdest du denn an andere Ernährungsfachkräfte, die gerade zuhören, was für einen Tipp würdest du denn mitgeben wollen? Hallo und herzlich willkommen, liebe Ernährungsfachkräfte, zu einer neuen Podcast-Folge von Diet Your Brain, der Podcast von und für Ernährungsfachkräften. Die Malnutrition Awareness Week, die ihr hoffentlich alle kennt, weil ich jetzt schon seit Jahren immer im November eine Podcast-Reihe dazu aufnehme und ihr natürlich auch engagierte Ernährungsfachkräfte seid. Diese Malnutrition Awareness Week, die macht halt immer wieder aufmerksam auf diese unsichtbare Gefahr von mangelnder Ernährung und zeigt uns immer wieder, natürlich auch neben der Praxis, wie wichtig es ist, über Mangelernährung zu sprechen. Und aus diesem Impuls heraus ist diese Podcast-Folge entstanden, weil das Thema oft unerkannt bleibt oder nicht genug Beachtung bekommt. Obwohl es halt so wichtig ist, weil es auch einfach ein Teil unseres Berufes ist, das im Blick zu behalten. Denn Mangelernährung kostet Leben und auch Lebensfreude. Und ich habe für diese Podcast-Folge bewusst eine Betroffene hierhin eingeladen, zu mir nach Hause. Deswegen ist das jetzt was ganz Neues. Wir machen nämlich einen Videopodcast, wie gesagt, bei mir zu Hause. Wir haben ein kleines Setup aufgebaut. Diese Interviewpartnerin, Lea heißt sie, wird uns heute ihre Geschichte erzählen. Denn Mangelernährung ist nicht nur ein medizinisches Thema, sondern auch oft eine sehr persönliche Erfahrung. Und deswegen unterscheidet sich diese Podcast-Folge sehr zu den Podcast-Folgen, die sonst im November immer veröffentlicht werden, weil da geben wir vor allem Hintergrundinformationen oder auch praktische Informationen, wie ihr als Ernährungsfachkräfte da genauer hinschauen könnt, was ihr machen könnt. Und das ist jetzt eine Perspektive, deswegen besonders spannend und wichtig für uns Ernährungsfachkräfte, weil sie halt hilft, hinter die Befunde, also die Menschen besser zu verstehen und auch dann dementsprechend die eigene Beratung sensibler gestalten zu können. Lea, deswegen nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Lea, du bist jetzt 21 und du bist frisch ausgebildete Konditorin und lebst gleichzeitig mit einer chronischen Erkrankung. Du hast mit 18 Jahren ja dann erst die Diagnose bekommen und lebst seitdem mit der Dünndarmsonde. Und dein Alltag hat sich ja dementsprechend sehr verändert. Kannst du uns denn erzählen, wie es dazu gekommen ist und wie die Diagnose gekommen ist?
Ja, also es ist so, dass ich schon mein Leben lang immer super wenig gegessen habe und für mich Essen schon immer mit Schmerz verbunden war, weshalb ich einfach total wenig gegessen habe und auch eben nicht gewachsen bin und eine Gedeihstörung entwickelt habe. Und ja, dann fing es irgendwann so mit Anfang der Pubertät, so mit 11 Jahren an, dass es dann leider auf eine Essstörung und psychosomatisch geschoben wurde, was leider jetzt im Nachhinein, wir wissen, nicht der Fall war, da eben die Erkrankung ziemlich selten ist und auch vielleicht nicht genug Untersuchungen gemacht worden sind. Ja, und dann bin ich mit 18 durch Zufall auf mein jetziges behandelndes Krankenhaus gestoßen und dort wurde ich dann das erste Mal wirklich ernst genommen. Man hat mir meine Symptome geglaubt und dort wurde dann umfangreiche Diagnostik gemacht und dann habe ich dann mit 18 auch den Anruf bekommen dann aus dem Krankenhaus, dass ich eben eine Motilitätsstörung habe und wir da eben noch weiter untersuchen können. Und das war so der Moment, in dem mir das erste Mal so wirklich geglaubt worden ist und man halt wirklich gesagt hat, okay, da ist wirklich was, da funktioniert was im Verdauungstrakt nicht richtig. Und dann haben wir eben noch weitere Diagnostik gemacht. Ich war dann im Januar 2024 noch ziemlich lang dort im Krankenhaus. Und dort haben wir dann eben auch entschieden, dass, weil sich dort herausgestellt hat, dass mein Darm eben auch eine sehr starke Motilitätsstörung hat, dass ich eine Sonde in den Dünndarm bekomme und darüber ernährt werde.
Das klingt ja nach einem richtig krass langen Leidensweg, wo dir auch wirklich wenig Glauben geschenkt wurde, ist für mich ehrlich gesagt unvorstellbar. Aber genau deswegen ist es so wichtig, dass du das auch so offen kommunizierst, damit man aus diesen Fehlern lernen kann, Vor allem auch wir Ernährungsfachkräfte können vielleicht manchmal Sachen nicht so richtig einordnen, die wie in der Beratung von den Menschen dann transportiert werden, aber da nochmal dann besonders hinzugucken, würde ich sagen. Das lerne ich jetzt so aus deiner Geschichte. Aber wie ging es denn dann weiter?
Ja, also genau, ich war zu dem Zeitpunkt dann schon in meiner Ausbildung. Ich habe 2022 meine Ausbildung zur Konditorin angefangen und habe dann eben während dieser Zeit auch die Diagnose bekommen. Und ja, dann wurde ich auch erstmal über die Sonde, über PJ heißt die Sonde, über die wurde ich dann erstmal ernährt und das hat alles super geklappt. Also den Umständen entsprechend hat es super geklappt. Ich hatte wieder mehr Energie, konnte wieder arbeiten. Ich bin allein in den Urlaub geflogen und ja, es schien erstmal so, als ob alles wirklich super klappt, auch wenn ich natürlich immer noch schwer chronisch krank bin und war.
Aber so eine ganz neue Lebensqualität.
Ja, es war, also mein Körper war auf einmal versorgt, was ich ja nie kannte, weil mein Körper nie richtig versorgt wurde. Genau, das war natürlich erstmal auch eine auch Energie, die man auf einmal hatte, die man nie sonst vorher hatte. Und ja, dann hat sich das aber schleichend eingespielt, dass mein Darm irgendwie immer weniger gearbeitet hat und dass ich merke, dass ich mehr Schmerzen habe, die Übelkeit mehr wurde und dass es einfach alles nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte und dementsprechend auch die Laufrate der Pumpe, also es läuft alles über eine Ernährungspumpe, die die Nahrung eben in den Darm bringt und die Zeit, an der ich in dieser Pumpe hängen musste, wurde dann auch eben länger, weil mein Darm immer länger brauchte und ja, alles in allem hat das aber irgendwie noch funktioniert und ich konnte meine Ausbildung dann auch im Juli 2025, im Juni 2025 sehr erfolgreich abschließen und ja, danach wurde es dann aber auch noch schlechter leider und dann gab es von einem auf den anderen Tag eine extreme Zustandsverschlechterung und ja, dann war ich auch sehr lange im Krankenhaus und dann habe ich mich eben mit meinen Ärzten dazu entschieden, dass eine Hickman-Dime bekomme und dann eben parenteral, also über meinen Blutkreislauf ernährt werde. Und das ist jetzt eben seit Oktober letzten Jahres so.
Und nochmal zur Einordnung. Magst du erklären, was eine Ernährungssonde ist?
Ja, klar. Also eine Ernährungssonde ist quasi ein Schlauch, der in dann den Magen oder in den Darm führt und über die Nahrung dann eben zugesetzt werden kann. Das geht über eine Spritze zum Beispiel oder auch über dann eben Ernährungspumpen. Die haben dann eben noch einen längeren Schlauch und pumpen die Nahrung dann halt direkt in den Verdauungstrakt.
Genau, du hast es jetzt ja gerade mit der Spritze gesagt, aber es gibt ja verschiedene Wege, wie man das dann legen kann, oder?
Ja, genau. Also es gibt Sonden, die führen in den Magen und es gibt Sonden, die führen in den Darm. Und da gibt es auch nochmal verschiedene Sonden. Es gibt einmal nasale Sonden, die gehen eben über die Nase, über den Rachenraum, dann entweder in den Magen oder bis in den Dünndarm. Oder auch eben Sonden, die direkt über die Bauchdecke gehen. Da gibt es dann zum Beispiel die meisten Sonden, die gelegt werden, sind eben PEG-Sonden. Die werden dann über die Bauchdecke direkt in den Magen gelegt. Und ich habe eben eine PEJ-Sonde, die dann direkt über die Bauchdecke in den Dünndarm gelegt wird.
Okay, du hattest ja dann gesagt, dann hat das mit dem mit der Nahrung in den Dünndarm nicht mehr so gut funktioniert, dass du halt noch parenteral ergänzend ernährt werden musst. Wie funktioniert denn dieser Hickman-Katheter oder Hickman-Line?
Genau, also eine Hickman-Line ist eben ein zentraler Zugang, der liegt hier oben in der Brust, geht er rein und führt dann ein paar Zentimeter unter der Haut entlang und geht dann eben über eine große Vene direkt bis kurz vors Herz. Und darüber laufen dann eben Infusionen, in denen die ganzen Nährstoffe und Vitamine und alles, was der Körper eben braucht, enthalten sind. Natürlich muss man damit sehr vorsichtig sein, weil es eben ein zentraler Zugang ist und das direkt in den Blutkreislauf geht. Also man muss immer sehr hygienisch arbeiten und wirklich aufpassen, dass da auch kein Schmutz dran kommt, kein Wasser. Und ja, aber es ist für mich die Möglichkeit, eben ohne Schmerzen Nahrung aufnehmen zu können.
Weil jedes Mal, wenn du was zu dir nimmst, egal was es ist, dass du Schmerzen hast.
Ja.
Auch wenn du Wasser trinkst.
Ja, also es kommt auf die Menge an. Ich kann jetzt mal so ein paar Milliliter Flüssigkeit trinken oder auch kleine Mengen essen, aber ich könnte jetzt niemals so 200 Milliliter Wasser auf einmal trinken, da würde mir total schlecht von werden.
Und wie geht es jetzt dann weiter? Also wie würde die weiterführende Therapie aussehen?
Na, also in meinem Fall ist es so, dass die Erkrankung eben sehr, sehr komplex ist und dass ich eine sehr seltene Form nochmal von der Motilitätsstörung habe, die einfach wenig erforscht ist und einfach super, super komplex ist. Und da können wir aktuell leider nicht mehr tun, als mich am Leben zu halten und eben versuchen, die Lebensqualität so hoch wie möglich zu erhalten.
Wie viele Kilokalorien kannst du so am Tag dann zu dir nehmen?
Meinst du oral?
So alles zusammen.
Also meine parenterale Ernährung jetzt mal zum Beispiel hat 955 Kalorien. Das klingt jetzt erstmal sehr wenig. Ich bin aber auch nur 1,50 Meter groß und eben auch sehr, sehr dünn. Genau, und dann esse ich eben noch kleine Mengen oral dazu. Das sind vielleicht so 300 Kalorien, die ich am Tag dann noch oral aufnehme.
Ah ja, okay. Das heißt aktuell oral, enteral und parenteral.
Genau.
Über diese drei Wege wirst du dann versorgt. Aber wie ist das denn? Also, weil ich glaube, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen. Deswegen frage ich dich jetzt so frech. Wie ist das denn? Wie fühlt sich das an, unterversorgt dann zu sein?
Also, ich kenne es halt eben nicht anders. Deshalb ist es für mich irgendwie, kann ich es gar nicht so beschreiben, wie sich das im Gegensatz zu anderen Menschen anfühlt. Aber ich merke halt, dass ich einfach weniger Energie habe und ich irgendwie alles mehr planen muss, wann ich Pausen brauche und wie ich meinen Tag strukturiere. Ich kann jetzt nicht 2-3 Tage am Stück irgendwas Anstrengendes machen, das schaffe ich leider gar nicht. Und was natürlich auch ein großer Faktor ist, ist, dass dadurch, dass ich eben dann durch die Unterversorgung eine Gedeihstörung entwickelt habe, das bedeutet, dass ich einfach nicht so gewachsen bin und nicht so zugenommen habe, wie das eben normal der Fall ist. Und da bin ich jetzt natürlich auch deutlich kleiner als die meisten anderen Menschen. Und das merke ich dann schon sehr.
Würdest du sagen, was waren denn die größten Herausforderungen dann so für dich bisher? Also körperlich natürlich, was du gerade schon angeschnitten hast, aber auch emotional.
Also ich fange einfach mal mit der emotionalen Herausforderung an. Das war zu verstehen, dass ich wirklich auf einmal schwer chronisch krank bin. Nicht mehr, dass ich psychisch krank bin, sondern dass es halt eben eine körperliche Ursache ist und dass die Schmerzen wirklich echt sind und dass es nicht nur ein Schmerzgefühl ist, wie manche Ärzte mir immer gesagt haben, oder dass ich halt wirklich einfach nicht essen kann, dass das Essen nicht weitertransportiert wird, und das zu verstehen und dann auch wirklich zu begreifen, das ist schon sehr schwer gewesen. Das ist natürlich alles positiv, aber es ist schon sehr schwer, so diese Umstellung im Kopf irgendwie zu verarbeiten. Und Und dann war es natürlich körperlich auch so, dass da auf einmal ein Schlauch in mir war, wo der vorher nicht da war. Und normalerweise finden sich ja keine Schläuche im Körper. Und das war dann schon erstmal ungewohnt, weil ich mich damit auch gar nicht auskannte und mich da erstmal dran gewöhnen muss. In meiner Familie hat auch niemand irgendwie einen medizinischen Background, deshalb musste ich mich da erstmal reinfuchsen und mich an alles gewöhnen. Und mittlerweile kenne ich mich aber zum Glück sehr gut damit aus und komme gut damit zurecht.
Und im Alltag, was ist da für dich am schwierigsten? Ich meine, jetzt habe ich dich hier so zum Löchern. Würdest du sagen, halt das Körperliche, die körperliche Umstellung, die Ernährung oder aber vielleicht auch die Reaktion von anderen auf dich? Also ich meine, du bist ja total offen und wir haben auch im Off sehr ausführlich darüber gesprochen, wie es alles bei dir so läuft und alles. Aber was ist so für dich am schwierigsten?
Da würde ich ganz klar sagen, dass es am schwierigsten ist, mitzuerleben, wie so das Leben meiner Freunde verläuft und mit Klassenkameraden, mit denen ich zur Schule gegangen bin, oder auch bei meinem Bruder, der ist jetzt 16. Und wenn dann alles irgendwie, das Leben normal läuft und man einfach so in den Urlaub fliegen kann und dass es auch irgendwie von der Pubertät und von der Entwicklung her bei allen normal läuft und bei mir eben nicht, das ist schon ziemlich schwer, das irgendwie mitzuerleben, weil ich halt krank bin, für alles Planung brauche. Und ich werde immer sehr, sehr gut mit einbezogen. Meine Freunde versuchen mir wirklich alles möglich zu machen. Aber es ist schon sehr schwer, das irgendwie auszuhalten. Es gibt auch Tage, an denen es einfach nicht geht und an denen es einfach alles scheiße ist. Was natürlich auch ist, es sind 15 Stunden, die ich am Tag an Infusionen oder anderen Pumpen hänge. Und das ist natürlich auch eine enorme Zeit und auch einschränkend, dass man da so lange dranhängt. Und ja, für manche klingt es vielleicht so, ja, ob du jetzt mit oder ohne Infusion, also wenn man, für manche ist es so, ja, ob du jetzt im Bett liegst, ob eine Infusion läuft oder nicht, ist ja egal, aber es macht einen Unterschied, ob da ein Schlauch aus einem rausbaumelt und man das sieht oder nicht. Das ist schon irgendwie immer
was ganz anderes.
Ja.
Ja. Ja, ich merke einfach, dass das natürlich dann sehr viel Planung für dich natürlich bedeutet und sehr viel Struktur und sehr viel Aushalten. Und Lea, du hast ja gerade gesagt, du bist ja dann schon mehrere Stunden über die verschiedenen Ernährungswege ja dann auch versorgt. Entweder enteral oder auch parenteral. Das heißt, es ist ja auch offensichtlich für außenstehende Menschen, die dich jetzt vielleicht nicht so gut kennen oder auch am Anfang dein näheres Umfeld. Was gibt es denn dann für Fragen oder was für Kommentare? Was ist dir da so untergekommen?
Ja, also häufig erlebe ich es halt, wenn ich irgendwie neue Menschen kennenlerne oder mich eben mit Menschen unterhalte, die eben nicht so viel darüber Bescheid wüssten, dass häufig gedacht wird, dass man eben mit künstlicher Ernährung gar nicht mehr essen kann und dass die Lebensqualität super, super eingeschränkt ist, dass man dauerhaft auf Pflege angewiesen ist und dass man einfach sehr unselbstständig ist. Ja, ich habe es auch schon tatsächlich häufiger erlebt, dass wenn ich so unterwegs bin, dass dann, und ich so ein bisschen am Dörsen bin, wenn ich zum Beispiel auf dem Rückweg mit dem Zug unterwegs bin, dass dann meine Freunde auf mich angesprochen werden und so Kommentare gibt wie, ja, was hat sie denn, das sieht aber dramatisch aus. Und ich dann einfach gar nicht gefragt werde, obwohl ich wach bin. Und ja, also ich kann ja auf alles antworten und das finde ich dann manchmal schon nicht so cool und weil ich bin eben ein selbstständiger Mensch, ich kann darauf antworten und
ja, dass dann einfach Leute dann quasi über dich reden, obwohl du dabei bist.
Ja.
Und du denkst dir so, oh, hallo, ich bin auch noch da, was ist los?
Ja, das mag ich echt gar nicht. Und was ich aber auch häufiger schon erlebt habe, ist, dass wenn ich mich irgendwie das erste Mal mit Menschen treffe, dass dann alle sehr vorsichtig sind, auch was sie essen und was sie trinken und dass dann auch erstmal einfach aus Vorsicht oder Unwissenheit in meiner Gegenwart nicht gegessen wird, einfach weil sie denken, dass mich das belasten könnte und oder dass dann eben auch ganz vorsichtig mal gefragt wird, ob es für mich okay ist, wenn sie was essen, wenn ich dabei bin. Ja, aber ich glaube, das ist einfach ziemlich viel Unwissenheit und dadurch, dass das ja auch einfach nicht so ein präsentes Thema ist, gerade in meinem Alter.
Ja, ich höre auch ganz viel Unsicherheit dann von den anderen Menschen raus. Was würdest du denn sagen, wie sollten Leute dann am besten mit dir umgehen oder auf dich zugehen? Zum Beispiel, du hast gerade gesagt, in der Bahn. Du sitzt dann da und statt deine Freundin anzusprechen, was könnte die Person dann machen?
Also ich finde es immer gut, wenn man mich einfach selber anspricht. Ich rede auch eigentlich in der Regel immer gerne und offen darüber und antworte auch auf die meisten Fragen. Also man kann mich immer gerne ansprechen, wenn man irgendwie Fragen hat. Ich meine, natürlich gibt es auch manchmal irgendwie Tage, an denen mir gar nicht danach ist, aber dann sage ich es auch freundlich, dass mir einfach heute nicht danach ist. Aber in der Regel kann man mich eben gut darauf ansprechen. Ich meine, es gibt auch Situationen, in denen ist mir einfach gar nicht nach Essen und ich möchte auch nicht in Kontakt mit Lebensmitteln kommen, weil es einfach Tage gibt, da wird mir vom Geruch schon übel und oder es ist mir einfach mental an dem Tag zu viel, dass ich damit nicht in Berührung kommen möchte.
Oder ein Körper, der quasi schon sagt, so genau. Okay, halt, stopp.
Ja, da ist dann aber da gibt es zum Beispiel auch Situationen, zum Beispiel mit meiner besten Freundin, die wenn sie mich fragt, ob ich Lust auf einen Kaffee habe, dann bin ich die Erste, die da ist. Und das ist dann auch total egal, ob ich jetzt was trinken oder was essen möchte oder kann an dem Tag, weil es dann einfach um die gemeinsame Zeit geht. Und
da lässt du dir die Lebensqualität nicht so nehmen.
Ja, ne? Genau. Also es ist, wir bestellen uns immer ein Törtchen zusammen und dann ist es halt, manchmal esse ich so eine Gabel davon mit, manchmal gar nicht oder manchmal esse ich das halbe Törtchen und trinke dann da meinen Kinder-Cappuccino. Und das ist total toll, weil ich einfach weiß, dass es kein Thema ist. Ich meine, sie fragt dann mal kurz, ob es heute irgendwie geht oder nicht, aber es geht nicht ums Essen, sondern es geht um die gemeinsame Zeit und also das ist natürlich auch total viel Lebensqualität und da bin ich ihr auch echt super, super dankbar für, dass sie das schafft, so viel Normalität da reinzubringen, dass ich mich in den Situationen auch einfach normal fühlen kann.
Ja, und ich glaube, das ist der springende Punkt, dass du ja auch einfach ein normaler Mensch bist, ein normales Leben haben möchtest und normal behandelt werden möchtest. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn du zum Beispiel in der Bahn angesprochen wirst, da leistest du ja wirklich Aufklärungsarbeit oder was du jetzt auch gerade hier machst und mir auch vor der Kamera, aber auch hinter der Kamera so viel erklärst, was super cool ist, aber das würde ich niemals jetzt, ich würde nie den Anspruch stellen, sage ich jetzt mal. Und deswegen würde ich jetzt zum Beispiel dann auch sagen, wenn man dich dann irgendwie in der Bahn sieht mit der Sonde oder, ne, dass man dann halt dich auch einfach in Ruhe lässt, das ist dann auch eine Option.
Ja, also es ist, also entweder ist, also ich mag es total nicht angestarrt zu werden und merke, also wenn ich merke, dass die Menschen irgendwie, dass sie die ganze Zeit gucken und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, dann finde ich es immer entweder einfach mich nicht anstarren und, keine Ahnung, halt eben weiter aufs Handy gucken oder lesen oder was auch immer oder mich eben ansprechen. Aber wenn ich wirklich merke, dass ich die ganze Zeit angestarrt werde, das finde ich super, super nervig. Mhm. Und dann fühle ich mich auch einfach unwohl.
Ja. Und jetzt im Gegensatz dazu, zu den fremden Leuten, was, also ich höre schon, dein Umfeld macht da schon sehr coole Sachen. Also sehr, ist er sehr gut im Umgang und offen mit dir, aber was würdest du dir dann zum Beispiel noch von denen wünschen?
Ja, also genau wie du schon sagst, der Großteil meines Umfelds geht eben schon ziemlich gut damit um, aber was mir noch auffällt, ist, dass es für andere nicht wirklich greifbar ist, dass nur weil ich zugenommen habe oder mein Allgemeinzustand etwas besser ist, dass es mir dadurch nicht automatisch besser geht, weil ich meine, egal wie ich gerade optisch aussehe oder wie viel Energie ich habe, ich bin immer noch schwer chronisch krank, mein Verdauungstrakt arbeitet kaum noch und das ist eben immer auch noch da und das wird eben häufig vergessen oder übersehen, dass es da eben auch noch Schwierigkeiten gibt. Und ja, an dem Punkt würde ich mir eben manchmal auch ein bisschen mehr Rücksicht wünschen.
Da merke ich auf jeden Fall, dass es ja immer, nicht jeder Tag ist der gleiche. Ne? Du hast auch gesagt, es gibt mal heftigere Zeiten mit deiner Erkrankung, es gibt bessere Zeiten, das heißt, nicht jeder Tag ist derselbe. Aber trotzdem ist ja dann dein nahes Umfeld auch immer eine Ressource für dich, die dir auch immer wieder Kraft geben kann. Und auch in der Ernährungsberatung oder in der Ernährungstherapie macht man das ja auch, dass man halt guckt, was für fördernde oder limitierende Ressourcen gibt es. Und da ist das natürlich super, dass du diese fördernde Ressource, in dem Fall deine Familie und deine Freundinnen, hast. Apropos fördernde Ressourcen, du bist ja mittlerweile fertige Konditorin. Nochmal herzlichen Glückwunsch seit letztem Jahr. Und wie bist du denn dazu gekommen, in diesen Beruf zu gehen und wie ist es so für dich, auch mit dieser Erkrankung?
Ja, ich muss im Vorfeld sagen, meine Mama ist Köchin und eben ganz viele aus meinem Umfeld arbeiten eben auch in der Gastronomie, weshalb ich immer von klein auf mitgenommen worden bin. Also ich lag schon im Kinderwagen in der Küche. Ja, dadurch ist es für mich irgendwie normal geworden, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Und ja, deshalb, also ist das für mich irgendwie so das Normalste der Welt. Und für mich ist es, also...
Gehört dazu.
Es gehört einfach dazu. Und ja, wir haben zu Hause natürlich auch immer viel gebacken und gekocht und Mama hat irgendwann angefangen, für uns Motivtorten zum Geburtstag zu machen für uns Kinder. Ich meine, das war damals noch Fanta-Kuchen mit Fondant drüber. Gut, da mache ich mittlerweile andere Sachen, aber wie es für Kinder eben gerne ist. Das habe ich aber irgendwann übernommen und habe es immer mehr gemacht. Und das hat dann das Interesse in mir geweckt. Und dann habe ich eben meine Ausbildung zur Konditorin angefangen. Und ja, da gehe ich total drin auf. Und mir geht es auch gar nicht so richtig bei dem Beruf darum, was Essbares zu machen, sondern und das essen zu können nachher. Sondern es geht mir mehr so um die Kreativität und dass ich eben mit diesen Materialien und Produkten kreativ werden kann. Und das für mich irgendwie... Das Richtige ist, natürlich freue ich mich, wenn es anderen schmeckt oder wenn es mir schmeckt. Finde ich natürlich total toll. Oder dann auch so das Strahlen in den Augen zu sehen, wenn ich zum Beispiel eine Hochzeitstorte gemacht habe oder für den Kindergeburtstag was. Genau, aber es geht mir halt eben nicht darum, mit Lebensmitteln zu arbeiten, sondern um die Kreativität. Und damit kann ich das eben sehr gut umsetzen.
Und was Schönes zu erschaffen, ne? Und am Ende drauf zu sehen und dann so, wow, das habe ich gemacht.
Ja.
Ja, fühle ich. Und wie gehst du dann mit deinen Einschränkungen um? Also vor allem der eingeschränkten Menge, die du essen kannst?
Also ich probiere halt immer nur irgendwie ganz wenig. Oder wenn ich mal was total Leckeres gemacht habe, dann versuche ich es mir irgendwie aufzuteilen. Aber ich freue mich immer, wenn es mir schmeckt. Also natürlich ist es, ja, es ist scheiße, wenn ich nicht alles essen kann, was ich mache. Und wenn ich einfach, manchmal möchte ich auch einfach mehr essen und es geht nicht und das ist mir übel und das ist natürlich doof, aber es ist irgendwie, machbar.
Ja, du hast da für dich dann schon deine Möglichkeiten gefunden, sage ich jetzt mal. Ja,
also manchmal nimmt man Symptome halt in Kauf für gewisse Dinge, die man sehr gerne mag.
Mhm. Und Lea, es war ja dann quasi während deiner Ausbildung, dass du dann die Diagnose bekommen hast. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, wie das für dich ist in der Realität, aber wie war es damals? Was hat sich für dich durch diese Diagnose dann verändert?
Ja, also es war natürlich erstmal, dass ich dann künstlich ernährt worden bin, beziehungsweise am Anfang hatte ich eben Trinknahrung, Fortimel, wo ich dann eben auf kleines Volumen mehr Nahrung aufnehmen konnte. Und dann ging es natürlich irgendwann dann mit der Sonde, dass ich dann darüber ernährt worden bin. Und ja, ich muss auch sagen, dadurch, dass das in der Ausbildungszeit war, war meine Berufsschulklasse auch irgendwie immer ein großer Teil. Und die haben alles miterlebt und die sind damit total toll umgegangen und haben mir auch echt viel Kraft gegeben, dass ich das weiter durchziehe. Und die Lehrer standen da auch alle super hinter und haben mir das irgendwie möglich gemacht und dass ich dann die Motivation irgendwie nicht verliere und vielleicht sogar noch mehr Motivation habe. Und dann war es eben so, dass dann irgendwann während dieser Zeit, wo das natürlich auch ein großes Thema war, dann noch mit der Trinknahrung, dass zu dem Zeitpunkt dann halt eben Fortimel Plant-Based erschien. Und dadurch, dass ich mich vegan ernähre, weil mir Tierwohl halt einfach super am Herzen liegt, bin ich dann eben auf die Idee gekommen, dadurch, dass es schon normale, also Rezepte mit dem normalen Fortimel gibt, ob man da nicht irgendwie auch vegane Rezepte zum Backen, Kochen und so weiter macht. Und genau, da habe ich dann eben angefangen, für eben vegane Rezepte mit dem Fortimel Plant-Based zu entwickeln, weil es eben auch super wichtig ist bei meiner Erkrankung, dass man bei der oralen Nahrung eben auch noch möglichst viele Kalorien aufnimmt, um den Verdauungstrakt noch zu nutzen.
Und inwiefern hast du dann experimentiert mit den Trinknahrungen?
Genau, also...
Also vor allem, hol uns jetzt mal so ein bisschen ab, weil du bist ja das kreative Brain da als Konditorin. Was hast du da so gemacht?
Ja, also ich muss natürlich sagen, als Konditorin ist es natürlich ein klarer Vorteil für mich, Rezepte zu entwickeln, weil ich eben sehr viel Hintergrundwissen habe über Gebäcke, wie setzt sich was zusammen, und eben weiß, wie sich die verschiedenen Zutaten verhalten. Und dann habe ich eben viel ausprobiert und dann sind eben die Rezepte entstanden.
Also quasi immer so von einem Grundrezept, dann immer erweitert, okay, was kann man da jetzt machen, welchen Geschmack?
Genau, also ich habe meistens irgendwie, ich habe viele Fachbücher zu Hause oder auch auf Social Media guckt man auch zwischendurch mal. Wenn man dann irgendwelche Grundrezepte hat, die kann man dann irgendwie weiterentwickeln und verändern und natürlich viel ausprobieren, weil man natürlich auch die Anteile, die im Fortimel drin sind, also die verschiedenen Nährstoffe, auch mit zum Beispiel Fett und Zucker, muss man natürlich auch alles irgendwie umrechnen, dass das nachher alles eine runde Sache wird und sehr gut schmeckt.
Ja, und dann am Ende auch noch gut aussieht. Das finde ich schon eine Herausforderung bei der Rezeptentwicklung. Hast du denn ein Lieblingsrezept, was du vielleicht mit uns teilen möchtest?
Ja, gerne. Also mein Lieblingsrezept mit Fortimel sind die Cappuccino Brownies. Das war auch mein erstes Rezept. Ich finde Schokolade total toll und Kaffee ist auch nicht so schlecht, muss ich ja mittlerweile zugeben.
Ja.
Genau, und dann ich mag Brownies total gerne und ich finde dieser leichte Kaffeegeschmack von dem Cappuccino Fortimel und natürlich auch ein bisschen Kaffee noch so drin, das gibt dem noch das gewisse Extra und ich mag es einfach total gerne und ich weiß nicht, vielleicht braucht ja irgendwer von euch auch Trinknahrung und hat Lust, das Rezept mal auszuprobieren. Das findet man auf der Nutrizia-Webseite, da gibt es das einmal zum Download im Rezeptheft oder auch, es gibt es auch ausgedruckt in verschiedenen Praxen für Ernährung oder im Krankenhaus oder so, genau.
Richtig toll, danke Lea. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit ihr es alle finden könnt. Und da brauche ich die Fortimel Plant-Based Cappuccino-Trinknahrung, ne?
Genau.
Okay, dann gucke ich mal, dass ich mir die besorge, damit ich das dann nachbacken kann. Und das war natürlich dann was Außergewöhnliches dann innerhalb deiner Ausbildung für deine Mitauszubildenden, aber wahrscheinlich dann auch für deine Kollegen und Kolleginnen. Wie haben die so darauf reagiert?
Also auf der Arbeit habe ich es tatsächlich gar nicht wirklich erwähnt, mal so in einem Nebensatz. Und das war dann auch so, ja, ganz cool, aber da war das Interesse ehrlich gesagt auch einfach nicht so da auf der Arbeit. Aber in der Berufsschule ist es immer super angekommen. Also es fanden alle irgendwie total interessant, dass ich das mache und auch irgendwie cool. Und ja, es ist eigentlich sehr positiv angekommen.
Jetzt für uns auch als Ernährungsfachkräfte, vielleicht können wir uns ja ein bisschen inspirieren lassen von dir. Was für Tricks hast du denn, um auf der Arbeit oder unterwegs klarzukommen?
Also am wichtigsten ist es tatsächlich, auf seinen Körper zu hören und wenn der Körper Stopp sagt, auch Stopp zu machen und sich aber auch einfach mit den richtigen Menschen zu umgeben, die einen unterstützen, vielleicht auch ein bisschen mit auf einen achten. Das ist zum Beispiel, wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin und die Pumpe gerade angeschlossen ist, dann ist es irgendwie schon ja, fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden, dass mir die Pumpe zwischendurch mal abgenommen wird. Und da fühle ich mich dann tatsächlich auch sicher bei. Also natürlich muss man aufpassen, dass man zusammenbleibt und dass da keiner zwischenherläuft. Es ist natürlich eine große Verantwortung, aber es ist auch mal schön, das gerade nicht tragen zu müssen. Ja, genau, das ist eben dann manchmal ganz praktisch und auch wichtig und viel für die Lebensqualität. Ja, und zum Beispiel in meiner Gesellenprüfung hatte ich das große Glück, einen Nachteilsausgleich zu erhalten. Der hat auch unter anderem beinhaltet, dass ich eine Klassenkameradin mitnehmen durfte, die so ein bisschen auf mich medizinisch geachtet hat und einfach aufgepasst, dass ich mich nicht überanstrenge. Und genau, das war auch wirklich sehr, sehr toll. Und das hat mir auch ermöglicht, meine Prüfung dann so gut abschließen zu können. Das war wirklich toll.
Also richtig tolle Unterstützung hast du
bekommen. Ja.
Und neben menschlicher Unterstützung gibt es dann irgendwelche Apps oder Hilfsmittel, wo du sagst, das kann hilfreich sein? Oder war es für dich hilfreich?
Also jetzt aktuell tatsächlich nutze ich da gar nicht wirklich was. Also ich habe natürlich eine Notfallpass auf meinem Handy eingerichtet. Ganz früher habe ich mal, als ich eben noch nicht künstlich ernährt worden bin, zwischendurch mal Apps genutzt, um eben zu dokumentieren, wie viel ich momentan essen und trinken kann, um mal einen groben Überblick darüber zu bekommen, wie viele Kalorien ich aktuell aufnehmen kann. Und ja, genau, aber mittlerweile nutze ich das eigentlich gar nicht mehr.
Das heißt, du hast dich einfach so du kannst so gut auf deinen Körper hören, dass du merkst, was du brauchst.
Bei mir ist es ja so, dass ich parenteral ernährt werde und dadurch ist eben mein gesamter Kalorienbedarf gedeckt. Und ich muss sagen, ich habe halt auch irgendwie gar kein Hungergefühl. Natürlich habe ich irgendwie mal Appetit, aber es ist halt eben alles gedeckt und ich weiß, dass alles gedeckt ist und dass ich genug Nahrung und Flüssigkeit aufnehme. Ja.
Also das heißt, wie du gerade gesagt hast, dein Bedarf ist gedeckt. Aber stellst du noch irgendwie anders dann noch deinen allgemeinen Zustand sicher?
Ja, also jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus bin, lasse ich eine Biomessung machen. Dabei kann man eben gucken, wie sich eben das Gewicht im Körper verteilt, wie viel Wasseranteil der Körper hat, wie viel Muskulatur, wie viel Fettmasse, genau. Und damit kann man eben einmal gucken, wie so der Ernährungszustand ist. Und natürlich werden die Blutwerte auch immer kontrolliert. Ja, wenn ich mal irgendwie kurzfristig eine Frage habe, auch zu dann eben, oder das war viel, wenn ich mal die Nahrung wechseln wollte mit der enteralen Ernährung, dann konnte ich immer eine Klassenkameradin von mir fragen, die Diätassistentin ist, die hat dann immer mal eben kurz drüber geguckt, wenn ich irgendwelche Ideen hatte und mir gesagt, ob das so passt.
Ach schön, wie praktisch.
Ja, das war wirklich sehr, sehr praktisch.
Apropos Diätassistentin oder Ernährungsfachkräfte, hast du da auch Berührungspunkte mit meiner Berufsgruppe gehabt?
Ja, tatsächlich schon. Also es war also eine Erinnerung, die mir gerade hochkommt, ist, als ich gerade am Anfang von der enteralen Ernährung war, habe ich mit eben einer Ernährungsfachkraft im Krankenhaus, wir saßen wirklich super lang oben in ihrem Büro am Computer und haben das gesamte Internet nach veganen Sondennahrungen abgesucht, um für mich das Passende zu finden. Und das war wirklich sehr cool. Und da haben wir dann eben auch anhand der Biomessung drauf geachtet, was so meine Bedürfnisse sind. Und es gibt leider noch nicht so viele vegane Sondennahrungen, aber es wird langsam etwas mehr. Aber es war noch nicht so ganz viel zu dem Zeitpunkt.
Ja, also habt ihr da ordentlich gesucht.
Ja.
Aber richtig cool, dass ihr sich dann die Zeit dafür genommen hat und dass ihr das dann zusammen herausgefunden habt.
Ja.
Was ein Erfolgserlebnis. Und also was ich jetzt schon sagen kann, aus meiner Sparte, ich habe ja auch nicht wahnsinnig viele klinische Erfahrungen sammeln können bis jetzt, aber ich habe jetzt schon einiges von dir gelernt. Was würdest du denn an andere Ernährungsfachkräfte, die gerade zuhören, was für einen Tipp würdest du denn mitgeben wollen?
Am meisten hilft es einfach, auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche von Patienten einzugehen und den Fokus auf die Lebensqualität zu setzen, weil es ist nichts wichtiger als die Lebensqualität. Und ja, manchmal ist es sinnvoller, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren oder bestimmte Sachen nicht zu essen. Aber manchmal ist es auch einfach wichtig, das zu essen, auf was man gerade Lust hat. Und manchmal kann halt auch eben ein kleines Stück Kuchen auch ein total großes Stück Leben sein. Und ich finde, dass Essen soll nicht zur Belastung werden und das ist eben wichtig, dass man da irgendwie noch seine Freiheit hat und
da nicht so diesen Druck noch zusätzlich hat.
Ja, weil also Druck ist das Schlimmste, was man machen kann, finde ich zumindest.
Da habe ich auch diese wunderschöne Karte von dir bekommen. Ich hoffe, man kann das lesen. Ein kleines Stück Kuchen ist ein großes Stück Leben. Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Haha. Kann man das lesen?
Ja.
Richtig süß, hat mir Leana mich mitgebracht. Vielen lieben Dank dafür.
Sehr gerne.
Und jetzt kommen wir nämlich zur Abschlussfrage, die ich jeder Person stelle, die hier in den Podcast kommt. Und zwar, wenn du jetzt nach einem anstrengenden Tag nach Hause kommst, du willst was Schnelles irgendwie kochen, was würdest du denn machen?
Es ist total unterschiedlich, aber ich mache tatsächlich meistens, bereite ich mir kleine Portionen vor oder wenn wir mal was gekocht haben, dann friere ich mir kleine Portionen ein und dann, wenn ich Lust auf was habe, dann habe ich so in meinem Froster so 10 verschiedene Gerichte und kann mir gerade rausholen, was ich möchte. Das ist super praktisch, aber manchmal ist es auch einfach nur ein Quetschi. Das mag ich auch total gerne.
Das heißt, du bist die Queen of Meal Prepping.
So ungefähr.
Dankeschön, Lea, für die Einblicke. Dann kommen wir jetzt auch zum Ende. Und wenn ich eine Sache aus dieser Folge mitnehmen müsste, das wäre dann, nur weil jemand nicht ist, bedeutet es nicht automatisch, dass da vielleicht eine Essstörung oder eine psychosomatische Erkrankung hinterliegt, sondern die Symptome und die Selbsteinschätzung von den PatientInnen sollten auch ernst genommen werden. Und eine Gewichtszunahme, so wie Lea das ja auch gesagt hatte, nur weil man an Gewicht dann zunimmt mit so einer Erkrankung, heißt es ja nicht automatisch, dass man dann wieder gesund ist, sondern oder dass es einem gut geht und man da auf jeden Fall empathisch sein sollte und auch einfach viel fragen sollte. Und wenn die andere Person möchte, kann sie es dann natürlich dann auch beantworten. Und damit würde ich sagen, Ernährungstherapie kann wirken und gleichzeitig trotzdem unglaublich herausfordernd sein. Und deswegen, Lea, vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Und falls ihr Lea auf ihrem weiteren Weg begleiten möchtet und schauen möchtet, was sie Leckeres als Konditorin zaubert, dann könnt ihr ihr sehr gerne bei Instagram folgen und zwar unter dem Namen
Zwischen Kuchen und krank sein.
Und wenn ihr noch Lust habt, weiter zum Thema Mangelernährung, in das Thema weiter einzutauchen, dann verlinke ich euch auch die Podcast-Folgen von den letzten Malnutrition Awareness Week-Folgen. Und damit freue ich mich auf den nächsten Monat zu einer neuen Podcast-Folge. Mal gucken, ob wieder mit Video oder ohne, je nachdem, wie das so ankommt bei euch. Und denkt gerne daran, den Podcast zu bewerten. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei Instagram unter dietyourbrain oder eine E-Mail unter dietyourbrain@web.de und schickt natürlich die Folge an jemanden weiter, der sich für dieses Thema auch interessiert oder aber davon profitieren kann. Wolltest du noch was sagen?
Nö.
Aber okay, alles klar.
Ich hab dich nur angeguckt. War spannend.
Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat.